Der GameTube Talk. Heute Folge 15. Der späteste Jahresausblick des Jahres.
Willkommen zum wahrscheinlich spätesten Jahresrückblick auf das Jahr 2019. Das erste Quartal ist schon fast geschafft. Das heißt, die offensichtlichen Titel brauchen wir hier gar nicht mehr abarbeiten. Perfekt vorbereitet sind wir wie immer und das können natürlich nur wir beide. Daniel Veit.
Und Fritz Schneider. So spät waren wir, glaube ich, noch nie dran. Aber ist auch ganz cool dieses Jahr, denn wir haben die erste Release-Welle Ende Februar schon überstanden.
Gott sei Dank. Da muss man teilweise ja auch überstanden sagen.
Ja, und können uns jetzt auf andere und interessantere Spiele konzentrieren, die uns in den nächsten Monaten erwarten. Und wir haben uns beide jeder 10 Spiele rausgesucht, die kleine Schnittmengen haben, aber gar nicht so viele.
Ich weiß nicht, was du dir rausgesucht hast. Ich habe dir aber meine Liste vorher geschickt und du hast gesagt, es gibt ein paar Überschneidungen. Es wird also zumindest für 50% der hier vor dem Mikrofon Sitzenden eine Überraschung werden. Welche das wohl sind. Soll ich anfangen mit? Wollen wir auf meiner obskuren Seite starten? Oder auf deiner, jetzt sehe ich nämlich, was bei dir da auf dem Zettel steht, auf deiner offensichtlichen Seite?
Ich glaube, damit wir nicht am Anfang schon nur noch die Arte-Zuhörer behalten, fangen wir vielleicht mit was Offensichtlichem an, nämlich ein Spiel, auf das wir uns, glaube ich, beide freuen: The Division 2. Achso, wollen wir ein Ratespiel machen?
Jetzt habe ich aber auf die ersten zwei Titel
habe ich schon. Ich habe deine jetzt auch schon alle gesehen. Dann ist es jetzt
auch
egal.
Ich habe nur die ersten zwei Titel gesehen. Also du könntest du noch wegpacken. Ich habe nicht weiter runtergeguckt.
Na gut, dann machen wir ein einseitiges Ratespiel. Also es geht um einen Online-Shooter von Ubisoft.
Jetzt hast du es doch gerade schon gesagt. Jetzt brauchst du es natürlich auch nicht.
Ja, mehr. Aber ein Online-Shooter von Ubisoft, wo wir den ersten Teil sehr gerne gespielt haben beide.
Wildlands 2.
Nein, er spielt in, der erste Teil spielte 3. In einem vereisten New York.
Fahrenheit 2.
Richtig. Nee, natürlich The Division 2, das im Mitte März erscheint und in Washington diesmal spielt. Was wir übrigens prognostiziert haben, und wir haben noch nie so einen Treffer gelandet, wenn ich das mal sagen darf. Wenn wir eine der letzten Division-Folgen, die wir damals aufgezeichnet haben, als der zweite Teil noch nicht angekündigt war, wenn ihr euch die mal anschaut, da waren wir, glaube ich, gerade in so einer Baustelle unterwegs, in so einem Wolkenkratzer, also da, wo gerade der Keller gebaut wurde. Mhm. Und da haben wir philosophiert, wo könnte denn der Division 2 spielen und wann? Und soweit ich weiß, haben wir auf jeden Fall mal das Szenario richtig benannt mit Washington. Und ich glaube, wir haben sogar gesagt, es ist im Sommer, aber da bin ich mir nicht mehr ganz sicher.
Haben wir nicht sogar noch gesagt, es müsste auch Washington sein, wegen der politischen Ebene, die das Spiel durchaus auch ein bisschen hat und dass sich das ja anbieten würde mit den Monuments und so in diese Richtung. Und jetzt ist doch der Dreh so sehr, dass es ja so total unpolitisch ist, das Spiel.
So semi-unpolitisch. Also man hört wohl im Oval Office die Aufzeichnung von dem mexikanischen Präsidenten, der sagte, da stehen die ganzen Amis jetzt an der Grenze und wollen rein. Das geht aber nicht.
Das ist in der Beta tatsächlich schon drin gewesen. Das ist ein super Audio-File und natürlich eine super Anspielung auch auf Trump. Aber das Spiel ist super unpolitisch. Also spielt halt auch in der unpolitischsten Hauptstadt von den Vereinigten Staaten. Es gibt ja auch noch die politische Hauptstadt von den Vereinigten Staaten. Die ist aber eine andere.
Genau. aber Division 2, ich glaube, jeder hat das zumindest jetzt schon ausführlich gesehen oder weiß Bescheid. Im Prinzip der erste Teil nochmal, nur im Sommer und in Washington. Du hast es schon gespielt, ich habe es noch nicht gespielt.
Ich habe es in der Beta schon gespielt und fand es wirklich sehr, sehr cool. Hat mir echt Spaß gemacht. Es ist tatsächlich, also ich habe selten ein Spiel gesehen, wo der Sprung vom Einser zum Zweier eigentlich nur das neue Setting ist. Also der Rest sind wirklich so Detailänderungen. Und andererseits, in letzter Zeit hat es mich selten so wenig gestört. Hm. Also es ist wirklich so wie ein Rübergleiten in den nächsten Titel. Und ich finde, es sieht auch deutlich besser aus, wenn man es dann live sieht, als es, wie ich finde, in den ersten Videos aussahen. Da wirkte irgendwie das nicht so richtig, weil noch ein bisschen Licht fehlt und noch ein bisschen so diese Stimmung von New York bei Schnee und bei Nebel und wie der Nebel da aufzieht, das ist ja auch schwer in Konkurrenz zu treten, damit im Sommer. Mhm. Aber tatsächlich in der letzten Beta, die ich ausprobiert hatte, da hatten sie es schon deutlich besser hinbekommen und da wirkte das dann auch. Und gerade wenn dann zum Beispiel starker Regen kommt, ist das wieder so eine Wahnsinnsatmosphäre und die Welt ist so unfassbar detailliert. Das ist also selbst für die kleinste Nebenmission, so eine kleine Bibliothek säubern von so ein paar Gegnern, leider ist halt immer wieder mehr oder weniger spielerisch, machst natürlich immer das Gleiche, reinrennen und schießen, aber du gehst durch diesen Level und ich habe die ganze Zeit, ich hätte am liebsten geheult, so schön ist das gebaut, weil ich so dachte, was für eine Verschwendung. Aber trotzdem wirklich schöne Welt und ich freue mich da einfach drauf durchzurennen.
Ich bin ja ein bisschen erschrocken, weil ich habe irgendwann mal meine Games-Statistiken der letzten Jahre bin ich so durchgegangen und die sind ja wirklich nicht besonders ausführlich. Also da rangierte ja Dragon Age Origins auf Platz 1 lange mit irgendwie so 75 Stunden, was wirklich nicht so viel ist heutzutage. Hm. Inzwischen ist natürlich das Witcher 3 das meistgespielte Spiel. Aber tatsächlich war, glaube ich, 2017 und 18 habe ich am meisten Zeit in The Division verbracht, was mich echt überrascht hat. Aber ich bin ja immer wieder, und sei es nur für mal eine Stunde rein und habe da ein bisschen so Missionskram gemacht. Und das ist ja auch das einzige Service-Spiel, das immer Spaß gemacht hat irgendwie. Gut, ich habe jetzt Destiny vielleicht nicht lang genug gespielt, weil ich es auch nicht im Koop gespielt habe. Aber Division, so eine Stunde ging immer mal. Und dann haben wir im Koop noch ein paar Stunden immer mal noch draufgelegt und so und uns dieses und jenes nochmal angeguckt. Und deswegen, ja, das wird auch mit dem Zweier wieder funktionieren und da freue ich mich echt drauf. Vor allem, weil es das erste große Spiel sein wird nach meinem Umzug, wenn jetzt endlich mein neues Setup steht, wo ich mich dann gemütlich auch mal abends ein paar Stunden hinsetzen und einfach mal stumpfsinnig vor mich hinballern kann. Das muss nämlich jetzt nach der ganzen Umzugs-, nach den Strapazen jetzt auch einfach mal wieder sein, um die Birne freizukriegen.
Soll ich weitermachen?
Ja.
Ich muss auf mein erstes Spiel von meiner Liste noch etwas länger warten, nämlich, wenn es nicht nochmal verschoben wird, bis, ich glaube, September. Denn da kommt MechWarrior 5 Mercenaries raus. Die Serie wird diesmal zuerst mit dem Mercenaries-Teil fortgesetzt. Normalerweise kam ja immer erst der geradlinige Story-Teil als erster und der Mercenaries-Ableger, der dann so Söldnermäßig ist und mehr Freiheiten bot als zweiter. Aber diesmal drehen sie es quasi um. Aber es ist ja auch schon ewig her, dass da ein letztes Spiel, gerade ein Singleplayer-Spiel, rausgekommen ist. Ja, MechWarrior 2 kam, dann kam MechWarrior 2 ein Story-Add-on und dann kam MechWarrior 2 Mercenaries.
Ich dachte, das war das Story-Add-on.
Nee, Bear's Legacy ist das Story-Add-on gewesen, das mit dem Eis. Bei MechWarrior 3 gab es kein Mercenaries, da gab es tatsächlich nur ein Story-Add-on und bei MechWarrior 4 war auch MechWarrior 4, dann, ich glaube, noch ein Story-Add-on und dann kam MechWarrior 4 Mercenaries, was so als bestes Mech-Spiel gilt.
Und was genau ist der Mercenaries-Teil, wenn es keine Story ist?
Es sind Stories immer drin, aber es sind in der Regel eher so kleinere Kampagnen. Und es geht mehr darum, manchmal gibt es auch so größere Zusammenhänge, aber es geht eher in erster Linie darum, was ja auch in den Büchern und im ganzen Universum eigentlich so ist, dass du quasi nicht nur Teil von so einer Lanze von Mech-Kriegern bist mit deinem Mech, sondern eben die auch managst. Also nicht nur Befehle im Schlachtfeld gibst, sondern unterwegs halt auch dich um die ganzen Finanzen kümmerst, auch entscheidest, für welche Fraktion du eigentlich kämpfst und je nachdem entwickelt sich die Story ein bisschen anders. Ich weiß nicht genau, wie tief das jetzt vom Story-Teil in MechWarrior 5 sein wird, aber in MechWarrior 4 Mercenaries da merkt man auch, dass es aus einer anderen Zeit noch kommt, war jede Mission, also jede von diesen kleinen Kampagnen, war wirklich eine handgebaute Story-Mission mit Funksprüchen und das ist alles so, das was heute dann so ein Anthem, so zufallsgenerierten 0-15-Scheiß dir vor die Füße werfen würde, das haben die früher noch handgebaut und mit gutem Inhalt. Du hattest nie das Gefühl, ich mache ja hier was nicht so wertig ist, weißt du? Also dass du schon richtig merkst, naja, das ist jetzt ja eigentlich nur die Ausschussware, was das Spiel so für sich hinbaut, damit wir Spielzeit hochpushen. Das kann in den Mercenaries tatsächlich vielleicht passieren, weil es ja eher ein modernes Spiel ist. Deshalb bin ich auch sehr gespannt, wie das am Ende wird. Aber als alter MechWarrior-Fan freue ich mich total darauf, ich noch nicht ganz davon überzeugt bin, dass es total super wird.
Das ist jetzt schon das, was schon lange angekündigt war, CryEngine, was ziemlich gut aussah, was sie dann irgendwie pausiert hatten lange oder irgendwie neu?
Naja, so ein bisschen. Also das, was damals als MechWarrior 5 angekündigt wurde, daraus wurde dann MechWarrior Online, dass sie CryEngine benutzt. Und jetzt sind sie aber für MechWarrior 5, aber es ist vom selben Team, auf die Unreal Engine umgestiegen.
Ah ja.
Also es ist eine neue oder andere Engine. Hat auch nichts mehr mit diesem allerersten Teaser, den man da vor 7, 8 Jahren oder so, wann es war, mal gesehen hat, zu tun. Denn daraus wurde, wie gesagt, der Multiplayer-Ableger MechWarrior Online. Was nie so meine Welt war, weil ich halt nicht so gerne sowas online spiele. Ich will halt eine Kampagne haben mit Geschichten und Story und Dramatik und so.
Und die große Kampagne kommt danach dann?
Nee, das habe ich jetzt nur einleitend, um mal das zu erklären, warum erst Mercenaries kommt. Früher war das immer so, dass die eher geradlinigen Kampagnenspiele erst kamen und dann die ein bisschen mehr auf Freiheit aufgebauten Mercenaries-Teile später. Wie das hier laufen wird, keine Ahnung. Also sie haben noch nicht angekündigt, ob danach dann ein super storylastiges Ding kommt, okay, was glaube ich nicht passieren würde, selbst wenn das jetzt erfolgreich wäre, weil heutzutage die Spiele eher auf diese Flexibilität ausgelegt sind und auf dieses Drumherumbauen. Also, dass du dann zwischendurch noch dein Zeug managst und so, das ist ja heute gerade so in Loot-Zeiten, das ist ja im Grunde genommen, das war ja früher das Loot. Also, du hast ja früher auch in so einer Kampagne gelootet. Du hast halt einen Mech abgeschossen und möglichst in die Beine, damit du halt schön den Torso leer räumen kannst und da die PPKs rausziehst und die Langstreckenraketen und so. Mhm. Das ist ja das, was wir heute in jedem Spiel machen. Und Mercenaries dreht das quasi so, dass das ergänzende Element zu den Mission ist. Deshalb glaube ich nicht, dass ein geradliniges Kampagnending, so eine 10-Stunden-Kampagne überhaupt heute noch in den Markt passen würde. Ja. Was übrigens auch erklärt, warum oder was so schade ist, weil dasselbe könntest du halt mit Flugsimulation machen und eigentlich wäre das halt total geil, wenn so ein Strike Commander Spiel, weil Strike Commander hatte das damals schon, mhm, und wenn das letzte Ace Commander Combat so gewesen wäre wie Strike Commander, dass du halt nicht nur irgendwie 20 Missionen hast, die sind okay, aber irgendwie das Ganze drumherum fehlte so ein bisschen und es war immer so eine Verschwendung von der Landschaft. Also du hättest in jedem Level 5 coole Missionen einbauen können, selbst wenn die ein bisschen kleiner gewesen wären. Strike Commander hat das eigentlich vor weit über 20 Jahren vorgemacht und keiner hat es danach mehr so richtig geschnallt.
Aber naja. Strike Commander damals schon auch eine Ausnahme war, also diese cineastische oder cinematische, kinetische ist das richtige Wort, Story-Kampagne, typisch Origin Systems, wie wir sie von Wing Commander kannten, das hat ja damals, war das eigentlich der USP von Strike Commander,
ja,
mal abgesehen von der Technik, also texturierte Flugzeuge und solche Dinge.
Aber es ist doch komisch, dass
das
nicht wieder
zurückgekommen ist. Abgesehen davon waren Flugsimulationen damals ja schon auch eher dröge. Strike Commander hat halt irgendwie so einen Mittelweg gefunden zwischen spannende Geschichte, dann dieser Mini-Wirtschaftsteil, wo halt jede teure Rakete irgendwie wehgetan hat, aber sie war es halt manchmal auch wert, dass man sie abschießt und dass man sie sich dann auch verdient. Das Spiel selber, ja, ist, glaube ich, nicht so gut gealtert.
Das kannst du heute nicht mehr spielen, weil das ja nur VGA ist.
Ja,
also
ja,
das kannst du auf modernen Monitoren, das ist ganz, ganz schlimm. Aber es ist halt komisch, dass dieser ideale Prototyp fast am Anfang der Entwicklung stattfand und danach niemand mehr dahin gekommen ist. Das ist schon recht ungewöhnlich für so ein Genre, was inzwischen ja fast weggestorben ist. Ein bisschen schade. Und heute würde es voll in die Zeit passen, weil du könntest da so viel Zeit quasi reinstecken in das ganze Zeug. Ja, naja, aber egal.
Anderes Thema, gut.
Ja.
Flugsimulation dann vielleicht ein Thema für 2020, weil irgendwann werden auch die wiederkommen. Trotzdem schade, gerade bei heutigen Engines, wie gut das aussehen könnte. Und man sieht es ja bei Ace Combat so ein bisschen. Aber irgendwie das eine Ding, was dann wieder jeden hookt.
Das wäre wieder mein Plädoyer für vermietet oder verkauft endlich eure Open Worlds und Level und so. Also ein anderes Team nochmal die Assets von Ace Combat 7 nutzen lassen. Und da eher so ein Zwei-Commander-Ding draus bauen. Das wäre so geil, aber das machen sie natürlich wieder nicht, weil sie dann Angst haben, dass die Produkte verwechselt werden.
Gebt mal einem Story- und simulationslastigeren Team die Levels oder die Engine von Battlefield 1 und baut da eine Erste-Weltkriegs-Flugsimulation, also neues Red Baron mit Geschichte.
Oder schon allein ein Ghost Traum. Recon Wildlands als Hubschrauber-Simulation.
So, ja.
Also richtig, wo richtig Hubschrauber-Missionen dabei sind.
Ja.
Ich fliege da heute und ich installiere mir das regelmäßig und fliege immer noch so gerne durch Wildlands durch. Auch mit der alten Steuerung, die eigentlich viel besser ist als die neue. Das ist so geil, wenn du über so eine Herde rüberfliegst und die dann auch auseinanderstobert und so. Oh, Wahnsinn.
Naja, wir schweifen ab.
Ja,
wir kommen zum nächsten Titel. Du hast wahrscheinlich schon gespickt. Deswegen
das habe ich ja vorhin schon gesehen.
Sehen
ja
als nächstes. Die anderen sind dann eben noch geheim. Ein Spiel, das ihr schon gespielt habt, tatsächlich im Stream mal auf GameTube. Ich noch nicht, aber ich freue mich sehr drauf, denn es trifft dieses gemeinsam bisschen Shooter, bisschen Koop, interessante Welt, unverbrauchte Ära und ja.
Es heißt Generation Zero und tatsächlich haben wir die Alpha mal hier bei unserem GameTube-Kanal gespielt und die hat schon wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch wenn es da noch technische Probleme und Balance-Probleme und so gab und auch wenn ich glaube, dass das nach hinten raus wahrscheinlich ein bisschen langweilig wird. Ich fürchte, dass dem
was nicht
die ein bisschen die Luft ausgehen würde. Aber was bei dem Ding so wahnsinnig toll ist, ist dieses Gefühl, gerade wenn du das zu dritt oder zu viert spielst, dass du auf Klassenfahrt bist. Also so eine typische auf Klassenfahrt. Wir müssen jetzt irgendwie in die nächste Stadt wandern, durch den Wald Wandertour. Und auch wie man dann, dadurch, dass es ja in den 80er Jahren spielt und alle halt auch so typisch 80er Klamotten anhaben, was man da in so ein ja, wir sind auf Klassenfahrt-Vibe sind oder so ein Stranger-Things-Vibe so ein bisschen. Auch passt auch mit der Musik, die da manchmal so drunter spielt. Und dann halt als Gegner halt auch keine Zombies oder so, sondern so Roboter. Und die ganze Welt, spielt ja in Schweden, ist verlassen. Also, und man weiß nicht, wo die Menschen hin sind. Beziehungsweise man kriegt langsam so Hinweise, was da wohl passiert ist. Also ein typisches Kalte-Krieg-Szenario, nur halt, dass da keine Russen eingefallen sind, sondern da laufen so komische Roboterhunde und Roboterwalker rum und du weißt gar nicht warum, aber die Welt wirkt so glaubwürdig und authentisch, wie die Dörfer gebaut sind und wie auch selbst wie der Wind in den Gräsern wirkt.
Mhm.
Das ist ein Wahnsinnserlebnis. Also da freue ich mich auch. Ich habe es tatsächlich bei mir auch als dritten Punkt auf meiner Liste.
Siehst du, das ist schon die erste Schnittmenge. Bin ich tatsächlich sehr gespannt und ich wurde erst richtig gehuckt. Also ich habe ja damals keine Zeit gehabt, als ihr das gespielt habt. Hab dann so reingeguckt und dachte mir so, ja, es sah halt ein bisschen aus wie ein Left 4 Dead. Also jetzt nicht so ein Zombie-Gehetze, sondern ein bisschen was Ruhigeres. Es war mir jetzt noch ein bisschen zu Exploration-lastig. Also ich habe euch da nur kurz gesehen, wie ihr jede Schublade in jedem Haus irgendwie durchwühlt habt. Wie viel dann da vom Vibe rüber kam, das habe ich nicht so mitbekommen. Aber ich habe mir neulich im Sale mal Far Cry 5 gekauft und fand es dann so die erste Spielstunde total super, weil ich mir dachte so, ah geil, jetzt okay, jetzt ist noch nicht alles total überladen, sondern ich bin jetzt hier allein auf dieser einen Insel. Es ist neblig, ich sehe nicht weit, ich bin gefährdet, ich habe noch keine 1000 Perks, es ist kein Chaos um mich rum und ich tapp's jetzt mal ganz langsam durch diesen nebligen Wald. Das ist jetzt schon hessisch, nee, neblig, ist egal. Durch diesen Wald und dann, oh, Vorsicht, da hinten ist was, okay, jetzt mal langsam ran und so und ausgeschaltet den Gegner und dann so nach und nach so sich so diese Spielwelt erschlossen. Und es war so cool, bis dann der Nebel sich lichtet und du von der Insel runterkommst und sofort 5 Autos ineinander crashen, du von 10 Seiten beschossen wirst, dich irgendeiner übers Funkgerät anschreit und du auf der Map dich nicht mehr auskennst, was du noch alles gerade vielleicht lieber nicht machen willst, sondern also dieses stringente, langsame Erkunden von diesem nebligen Wald, das fand ich so geil und deswegen freue ich mich da total drauf.
Dann ist gerade das tatsächlich, also das ist auch wirklich, also das passt eigentlich super. Muss ich auch schauen, ob man da nicht noch ein Video draus machen kann, so nach dem Motto, wenn euch der Anfang von Far Cry 5, die erste Insel von Far Cry 5 gefallen hat, dann werdet ihr Generation Zero lieben. Weil es ist tatsächlich, das kommt total hin. Also es ist wirklich dieses Feeling. Und was aber noch dazu kommt, ist eben, wenn du da mit anderen zusammenspielst, es ist viel Rumgerenne, aber man kommt dann auch in so einen klassischen Talkton, wie man das eben bei so einem Waldspaziergang auch hat. Mhm. Also das ist ein wahnsinniges Gefühl. Und was dann noch dazu kommt, sind durch dieses 80er-Jahres-Setting und dadurch, dass du, wie gesagt hast, schon dass man die Häuser durchsucht, man findet unglaublich viele Klamotten. Und das ist auch so wie in 2 Stunden durch 2 Jahre Teenager sein laufen, weil du alle 10 Minuten aus dem Haus rauskommst und zu den anderen sagst, schau mal mein neues Outfit und dann halt, ich habe eine neue Frisur und ich habe eine neue Jacke und ich habe neue Hosen, neue Schuhe. Ich bin jetzt ein ganz anderer Typ. Vorher war ich vielleicht, ich spiele ja immer Frauen in solchen Spielen, vorher war ich irgendwie das Cheerleader-Mädel und dann bin ich da rausgekommen und war halt so das Goth-Mädel. Mhm. Das ist auch so jugendlich sein. Mhm. So dieses von einer Woche zur nächsten seinen ganzen Stil mal ändern. Und das passt aber so in das Szenario. Ich fand, vielleicht ist es auch nur dieser erste Moment gewesen und das ist in der Vollversion dann gar nicht mehr. Oder diese Magie kommt nie wieder zustande. Aber ich finde, das war ein magischer Stream irgendwie ein bisschen. Also
das klingt gut. Das erscheint wann?
Das kommt jetzt Ende März.
Ach so.
Ja, das steht vor der Tür. Die nächsten Wochen sind koopmäßig eine Katastrophe, weil es ist so viel.
Ja, ist doch super.
Also World War Z und so kommt ja auch noch.
Wahnsinn, da bin ich im April. Nicht so scharf drauf.
Ach, das willst du schon mal ausprobieren. Ja, dann mache ich mal weiter. Mein nächstes Spiel ist ein Singleplayer-Spiel und ich liebe ja Singleplayer-Spiele. Und,
wer nicht?
Auch das ist wieder...
du da draußen. Na, schade.
Ihr alle.
Nee.
Fast alle.
Unsere Hörer.
Ja, das stimmt. Wen hast du denn gerade mit du da draußen angesprochen?
Der eine Hörer, der sich hierher verirrt hat.
Ach so, der hofft, dass wir über Apex reden.
Ja.
PUBG und Fortnite.
Machen wir nicht.
Tut mir leid. Und zwar auch wieder ein Fahrzeugspiel. Ich bin ein Fan von so Fahrzeugspielen. War ich schon als Kind. Und zwar ein Weltraum-Actionspiel namens Rebel Galaxy Outlaw. Das ist das zweite Rebel Galaxy-Spiel. Diesmal steuert man aber kein größeres Kriegsschiff, so wie so ein Ozeandampfer auf einer Ebene, sondern wirklich wie früher ein Wing Commander oder TIE Fighter oder ein Freelancer oder ein Star Citizen, ein Raumschiff aus dem Cockpit, kann sich völlig frei bewegen und hat eine Story-Kampagne mit auch einer Hauptfigur, die auch mal was sagt. Das ist die Tante, oder doch die Tante von der Hauptfigur, von der Spielfigur aus dem Vorgänger, das spielt davor. Und ja, das ist eine Mischung aus Wing Commander, Privateer, also man fliegt im Weltall umher, kann handeln, kann Piraterie betreiben, kann Missionen erfüllen. Es sieht sehr toll aus. Es ist von einem winzig kleinen Team entwickelt, die aber sehr viel Ahnung haben, was sie da machen. Und das ist einfach, also als ich das gesehen habe, ist mir schon das Herz aufgegangen. Als ich dann noch mehr davon gesehen habe, hätte ich Geld in den Bildschirm reinschmeißen können. So sehr gefällt mir das von Weitem schon. Ich hoffe nur, dass es nicht irgendwie doch irgendwas gibt, was dann vielleicht doch irgendwie doof ist. Es hat einen fantastischen, über 24 Stunden langen Soundtrack. Super Musikauswahl. Und das erzeugt halt wirklich so dieses Wing Commander Privateer-Feeling, weil es auch gerade aus dem Cockpit sehr ähnlich aussieht, nur halt mit moderner Grafik, aber der Stil ist sehr ähnlich. Auch ganz viel so Funksprüche zwischen den Piloten, was ich finde, was viele Spiele immer so vergessen haben, so dieses, wie heißt es, Bantering? Also wenn sich quasi die Piloten auch früher irgendwie in Action-Flugfilmen, wenn die sich dann gegen ja, guter Schuss oder bei Star Wars, oh ja, hier ein Millionentreffer und dann vielleicht auch noch den Gegner zu hören, den Gegner zu provozieren, damit er vielleicht auf einen selber schießt, statt auf das Raumschiff, was man beschützen soll. Und das ist da alles drin. Und das ist halt toll. Ich freue mich so wahnsinnig drauf. Rebel Galaxy Outlaw.
Habe ich tatsächlich auch auf meiner Liste. Allerdings, habe ich sogar als nächsten Punkt gehabt. allerdings unter Vorbehalt, weil ich freue mich tatsächlich auf das, wonach es gerade aussieht, auch sehr. Ich weiß nur nicht, ob es mir dann wirklich Spaß machen wird, weil ich habe den ersten Teil neulich mal in meiner PlayStation-Bibliothek entdeckt. Den gab es mal bei Plus. Den habe ich damals wohl auch schon mal runtergeladen, nie gespielt. Jetzt habe ich mir noch mal runtergeladen, seit ich vom Zweier weiß, um mir das mal anzuschauen, und war dann eher ernüchtert bis entsetzt, weil es halt schon sehr...
Es ist ultra repetitiv.
Ich habe es nicht mal in die zweite Mission, glaube ich, geschafft. Es war schon sehr, sehr...
Aber
sehr, sehr, sag ich mal, Budget begrenzt und mir gefiel auch der Grafikstil nicht besonders. Und also ich wollte, dass es möglichst schnell vorbeigeht und habe es dann auch bald wieder ausgemacht. Merke jetzt aber beim Zweier, da ist nämlich alles das jetzt wohl drin, was ich jetzt beim ersten vermisst habe. Bin deswegen sehr neugierig. Allerdings würde ich mir den Grafikstil ein bisschen weniger bunt wünschen, aber man kann nicht alles haben. Was ich geil finde, ist, dass diese typische Raumschiff-Ansicht im Hangar, wie cool sie die von Privateer übernommen haben.
Ja, super.
Irgendwie, also auch so wie kantig die Raumschiffe aussehen, und du hast halt sofort dieses, ah ja, richtig, so muss das sein, weil man Privateer im Hinterkopf hat.
Ja. Und tatsächlich, mir ging es auch so. Ich habe Rebel Galaxy 1 nicht lang gespielt, weil es war zu repetitiv. Es hat mir auch vom Gameplay her nicht so wirklich gut gefallen. Und ich hatte mit den Entwicklern gesprochen. Ich glaube aber, dass sie sehr gut verstanden haben, was da nicht gut funktioniert hat und was gut funktioniert hat. Also, die haben da schon ordentlich draus gelernt. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, dass es nicht nach hinten losgeht. Aber das ist wirklich ein Wahnsinnshoffnungsträger für mich. Ja, dann schauen wir doch mal, was ist denn dein nächstes?
Mein nächstes ist auch auf deiner Liste, ist tatsächlich wieder eins der Schnittmengenspiele und ist auch wieder ein Singleplayer.
Jetzt bin ich aber, wenn ich jetzt hier auf meine Liste noch gucke, jetzt bin ich echt gespannt, welches das sein könnte, weil ich glaube, jetzt geht es bei uns schon eher ein bisschen auseinander. Gib mir mal einen Hinweis, dann sage ich es dir.
Singleplayer?
Ja, komm, also bitte. Also, das ist ungefähr so wie zu sagen, ja, man spielt das.
Singleplayer, sehr cooles Art-Design, wirkt allerdings ein bisschen wie der Nachfolger von dem letzten Spiel, nämlich von Remedy, die Max Payne und Alan Wake-Macher und Quantum Break-Macher, was war so das letzte große Singleplayer-Spiel, was ich gespielt habe, bis ins letzte Level, und dann musste ich die Konsole abbauen wegen Umzug. Deswegen bin ich nicht ganz fertig geworden, aber mache ich
das. So frisch war das jetzt noch.
Ja, ja, also das ist ja Wahnsinn. Quantum Break, weil ich habe das 50 Mal installiert irgendwie auf der Xbox und dann 50 Mal wieder deinstalliert, 1000 Mal angefangen und immer nicht über so ein
50 Mal installiert.
Genau, und immer nicht über diesen einen Punkt rausgekommen, und dann habe ich mich mal voll zusammengerissen, weil es ist so ein Spiel, habe ich dann erst später gemerkt. Kurzer Exkurs, bei Quantum Break sind die Schießereien eigentlich nur Hindernisse im Spielverlauf. Die Story ist, wenn man sich mal an die Cheesiness gewöhnt hat, echt okay, auch mit diesen Serienepisoden. Die meiste Zeit im Spiel suchst du Collectibles, die anhand von ewig langen E-Mails die Story so ein bisschen vertiefen noch. Aber das ist normal zentrales Spielelement. Also würde man das nicht machen, würde man nur ein Drittel der Spielzeit brauchen und hätte dann aber das Gefühl, ich habe nicht das ganze Ding gesehen. Und ich wollte aber das ganze Ding sehen, genau einmal. Und deswegen habe ich halt jedes Level bis ins letzte abgesucht, um auch wirklich alle Collectibles zu kriegen. Hab die jetzt auch, aber jetzt fehlt mir halt das Finale noch. Egal. Quantum Break, von der Optik her sieht Control im Prinzip genauso aus. Wahrscheinlich spielt es sogar im gleichen Universum, kann ich mir gut vorstellen. Ist ein Third-Person-Action-Spiel. Das sieht aus wie Quantum Break vom Grafikstil. Finde allerdings die Umgebungen, dieser gelb-hellblau-Look von Quantum Break, den hat das jetzt nicht mehr Control, sondern geht eher in so einen grau-rot-Look, was ich persönlich immer sehr gern mag. Und sie haben halt mit dieser neuen Mechanik, also es geht weniger um Zeitverzerrung, sondern eher um Schwerkraft und solche Dinge. Und Manipulation von der Spielwelt, das sah halt in Quantum Break schon super cool aus, und das sieht jetzt in Control noch viel, viel besser aus. Also du hast da irgendwie so ein monumentales FBI-Gebäude und da schweben dann die Gegner drin oder irgendwelche Personen in einem Raum, wo die Schwerkraft umgedreht ist, und Ja, guckt euch mal Screenshots oder wahrscheinlich schneidest du sowieso Spielszenen drunter.
Wenn
guckt
ihr das als Video schaut, seht ihr wahrscheinlich jetzt gerade Gameplay davon.
Wenn ihr das jetzt als Podcast hört, schaut ruhig mal bei uns auf dem YouTube-Kanal GameTube vorbei. Wenn ihr bei GameTube im YouTube-Kanal seid, dann abonniert gerne auch über euren Podcaster unseren Podcast, wo ihr das Gleiche hier hören könnt, nur ohne Bild, aber dafür auch im Auto.
Und wenn ihr für diese Erklärung eine Karte haben wollt, dann gibt es auch dafür bestimmt irgendwo eine App.
Richtig. Genau. Ja, Control, also bei Remedy mache ich mir jetzt nicht so die Sorgen.
Doch.
Echt?
Dass die überhaupt noch, also ich verstehe erstens nicht, wer ihnen noch Geld gibt, weil das ist so am Markt vorbei entwickelt. Also ich glaube, das wird super und wir werden es wahrscheinlich auch lieben,
ja.
Aber ich verstehe nicht, wer es kaufen soll.
Ist ja auch wurscht dann letztlich, solange es erscheint.
Ja toll, aber dann ist das wieder das nächste Studio,
Quantum
was dann
Break, wer
weggeht.
Weiß, ich weiß nicht, wer alles Quantum Break gekauft hat, ich weiß auch nicht, wer das finanziert hat und warum.
Microsoft
natürlich, Microsoft. Aber dass die dann auch nicht die Reißleine gezogen haben und gesagt haben, so, ihr werdet auf eine Sau aus der Stadt gejagt, das kann uns jetzt letztlich auch egal sein. Jedenfalls kam es dazu, dass Remedy Control machen konnten. Die haben wohl wieder Finanziers. Wurden die nicht auch von irgendeinem chinesischen Konsortium gekauft oder so?
Ich glaube, sie machen für diesen wahnsinnig erfolgreichen Shooter in Asien, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, für den machen sie die Singleplayer-Kampagne.
Ach.
Der Name fällt mir jetzt dummerweise gerade nicht ein.
Crossfire?
Ja, ich glaube ja.
Ja. Jedenfalls, wer sowas mag wie Alan Wake oder wer auch Quantum Break mochte, das ich auch jedem empfehlen kann, weil das gibt es auch im Xbox Game Pass, wenn ihr Xbox Game Pass Besitzer seid. Und
ist das inzwischen gepatcht.
Ja, und das ist echt, kann man immer mal durchspielen, dauert auch nicht so lange. Und mit dieser Serie dazwischen ist so ein singuläres Spiel, wo man sich denkt, wie konnte es nur so weit kommen? Aber Gott sei Dank, weil sowas gibt es nicht mehr so oft, kann man machen. Und deswegen glaube ich auch, dass Control ganz cool wird. Es sieht gut aus, es ist immer nette Action.
Offener, ne?
Was?
Ein bisschen Metroidvania-mäßig. Ist nicht so ganz von A nach B. Bisher haben sie ja immer, Einzellevel mehr oder weniger, wo du von A nach B läufst. Und diesmal haben sie gesagt, wir machen das ein bisschen dadurch, dass es ein Gebäude ist, was da unter FBI-Untersuchung steht, in dem mehrere Dimensionen ineinander schmelzen, machen sie es eher so, dass man dann auch wieder mal zurückkommt und mit einer neuen Fähigkeit einen neuen Weg öffnet.
Ah, okay.
Also das ist so
ist
quasi
ja, ist ja nicht so schlimm, solange es nicht ausartet. So, also so auf Hollow Knight Niveau, aber okay.
Genau.
Ja, wird schon passen. Und Sam Lake, der hat bis jetzt noch immer irgendwie so eine Geschichte sich aus den Fingern gesaugt, die cool genug war, verglichen mit anderen Spielegeschichten.
Ja.
Ich glaube so vor allem, jetzt, wenn man so sich die Szenen ein bisschen anschaut, der hatte ja bei Alan Wake schon gesagt, dieses krasse Buch, Das Haus von Danielewski, hätte ihn da sehr inspiriert. Und ich finde, man sieht auch bei Control wieder, dass er gerade mit so großen, schwarzen Slabs, sage ich jetzt mal, oder so mit sich verändernden Räumen arbeitet und das ist nicht schlecht. Gucken wir mal.
Ja, nicht schlecht, aber tatsächlich nicht ganz neu ist auch mein nächstes Spiel, das ist Black Mesa. Da könnte man jetzt sagen, hä, wieso ist das in der 2019-Vorschau drin, denn das gibt es ja schon seit Jahren, erst als Mod und dann später auch als Bezahl-Early-Access-Version über Steam, aber da steckt es schon drin, nämlich das war bislang ein Early Access Spiel und das wird jetzt dann nächst fertig werden. Dann kommen die Zen-Level und die Zen-Level sind natürlich ein Hinweis darauf, dass das ein Remake von Half-Life 1 ist. Oder beziehungsweise es ist das Remake von Half-Life 1. Unglaublich aufwendig gemacht, sehr umfangreich. Ich habe es mir auch schon vor Ewigkeiten gekauft und immer vor mir hergeschoben, das mal zu spielen. Ich habe immer so den Anfang ein bisschen probiert und immer mal reingeguckt, weil dann zwischendurch auch immer wieder Updates kamen und neue Grafikverbesserungen und so. Immer mal den Anfang laufen lassen und aber immer gesagt, nein, das erst, wenn es vollständig ist. Und dieses Jahr wird es vollständig. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Endlich mal wieder richtig ein schöner, langer Story-Shooter. Und warum nicht?
Ja, ich habe auch die Version, die schon erhältlich ist, mal eine ganze Weile lang gespielt. Fand es auch super. Das Interessante bei Black Mesa ist, es ist kein 1:1 Remake, sondern sie haben die Levelarchitektur ein bisschen angepasst nach gut Dünken und das stört auch nicht, ganz im Gegenteil. Man kennt halt dann doch nicht jede Ecke, wenn man Half-Life schon öfter gespielt hat, vor allem, sag ich mal, die ersten 2 Stunden Half-Life, die hat, glaube ich, jeder schon, also jeder Shooter-Spieler bestimmt schon mehrfach gespielt und da ist Black Mesa echt mal ein bisschen was anderes. Ich kam dann tatsächlich aber an einer Stelle immer nicht weiter.
Das glaube ich übrigens inzwischen nicht mehr. Ich glaube, Half-Life 1 kennen von der jetzt sehr aktiven Spielergeneration kaum noch Leute.
Ach so.
Weil es schon so lange
von
auch wieder her ist.
Von Zuhörern doch bestimmt noch genug.
Aber muss man überlegen, wann war 98, oder?
Ja, ist 20 Jahre her.
Ja. Wir haben bei uns in der Redaktion Kollegen, die sind 2-3 Jahre vorher geboren.
Ja.
Die haben das nicht gespielt.
Und die hätten das mit 2 Jahren damals gar nicht spielen dürfen. So. Ich war damals schon fast 20, als das Spiel erschienen ist. Und insofern kann ich mich noch ganz gut erinnern. Ich weiß sogar noch an den Tag, wo ich mir Half-Life gekauft habe. Da habe ich Ärger gekriegt mit meinem Chef im Altenheim. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja.
Cool.
Also wer jetzt nochmal, wenn ihr jung seid und ihr wollt nochmal Half-Life 1 nachholen, dann ist Black Mesa wenn es denn fertig ist, dieses Jahr sicherlich der heiße Tipp, den ihr ausprobieren solltet, obwohl die Zen-Level, die jetzt, oder Xen, sagt man Zen oder Xen?
Keine Ahnung.
Xen-Level, also die auf dem Alien-Planeten gegen Ende des Spiels eher der größte Schwachpunkt am Spiel sind. Vor allem das
waren.
Also Finale.
Vielleicht sind sie ja jetzt
vielleicht
im Neuen
sind sie jetzt besser.
Besser,
ja, aber die waren im ersten Spiel, hätte die da schon keiner gebraucht.
Ja.
Im ersten Spiel waren eher die Add-ons, die es dann wieder rausgerissen haben. Ja. Vor allem Condition Zero hieß es, glaube ich. Nee, das war Counter-Strike.
Condition Zero war Counter-Strike. Blue Shift.
Opposing Force
und Opposing
hieß das erste
Force.
Und Blue Shift, genau.
Genau.
Die sind da jetzt aber nicht mit dabei bei Black
Mesa. Nee.
Die kommen ja vielleicht noch.
Ja, vielleicht. Ja, genau. Dann bist du mit der nächsten Raterunde dran, denn ich weiß nicht, was
Raterunde
ist. Haben wir denn schon alle Übereinstimmungen mit unseren Listen? Sind wir durch oder kommt noch irgendwas, was wir...
Tatsächlich sind die Übereinstimmungen, sind wir jetzt schon durch.
Das hätte mich jetzt auch super gewundert, wenn da jetzt noch irgendwo eine Übereinstimmung dabei gewesen wäre.
Naja, also was ich da sehe, da sind zumindest, also sind ein paar Spiele dabei, die hatte ich jetzt gar nicht auf dem Zettel. Eins, da bin ich sehr gespannt, wie du mir das schmackhaft machst, weil das ist so ein... Da kann ich gleich was zu sagen, wenn wir bei dem Punkt sind. Eins
ist die Teaser-Königin.
Eins ist so ein No-Brainer, aber was ich als nächstes drauf habe, ist auch ein No-Brainer und ich weiß, dass du dich da auch drauf freuen wirst, wie nur gerade was. Du hast es noch nicht in die Liste mit aufgenommen. Mein wahrscheinliches Shooter-Highlight hinsichtlich
Doom
Gunplay
Eternal.
Dieses Jahr, genau.
Das war auch einfach.
Ja,
Doom Eternal. Also Doom 2 nochmal. Nur größer und besser und
genau.
Gewaltiger und mit Greifhaken.
Aber es hat ja gar nicht so viel mit Doom 2.
Nee, es ist halt nur diese Grundidee, dass es halt diesmal auch auf der Erde, und Doom 2 war ja auch auf der Erde, Hell on Earth. Ich meine, wie willst du das auch, es war ja schon bei Doom 1 auch nur so diese Grundidee, dass es halt auf dem Mars spielt.
Ja.
Was willst du auch machen?
Aber Doom 1 nach wie vor, einer der besten Shooter der letzten Jahre, gerade alle, die es auf der Konsole gespielt haben, sagen, das ist so geil auf der Konsole und macht so einen Spaß und mit Gamepad und so weiter. Ich denke mir, okay, krass, wenn ihr das so seht, dann wird es wohl so sein. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es mehr Spaß macht wie auf dem PC mit der Technik, die es halt nun mal hat. So
aber wir haben es doch auch auf dem PC gespielt.
Wir haben es auf der PS4 gespielt, bis mir übel wurde.
Ach so,
und,
aber ich habe dann auf den PC übergewechselt.
Ach so.
Tatsächlich, ja. Aber natürlich, wie ich das immer so mache, bei Singleplayer-Shooter-Spielen mit dem Gamepad.
Ja, das kann ich mir bei Doom halt gar nicht vorstellen. Aber
das
es
ist
geht,
so gut.
Es geht wohl trotzdem. Ich habe es mit Maus und Tastatur gespielt.
Das ist wie Destiny von der Steuerung.
Das hat ja von der Engine, du kannst es halt auf jedem PC auf Maximum aufreißen. Und ich habe das, glaube ich, mit dieser Vulkan-Schnittstelle gespielt.
Ja.
Und mit über 120 FPS mit allen Einstellungen in 1440. So ein Spielgefühl kriegst du halt sonst nicht. Gerade wenn es darum geht, schnell zu sein und um die Gegner herum zu,
rumzutänzeln
und dann, ja, super. Bisschen zu lang vielleicht das erste, beziehungsweise in den letzten Leveln.
Bisschen zu viel Wiederholung.
War es sehr arenig und noch eine Welle und jetzt kommt der größere Raum noch und jetzt kommen nochmal welche, aber mein Gott. Und super Exploration, fand ich auch total geil. Deswegen ist Zweier Agmati Wiesen.
Ja, bin auch gespannt. Also
mit
einem
Termin
auch
ungefähr? Nee, oder?
Nee, gibt's noch keinen Termin. Vorher kommt auf jeden Fall von Bethesda erstmal noch, Entschuldigung, jetzt habe ich gerade Schluck auf, Rage, aber das ist ja nicht von It, sondern von Avalanche.
Genau, bei Rage
und
da...
Von denen kommt übrigens auch Generation Zero, ne? Also Avalanche, ein kleines Team bei denen, macht Generation Zero. Und ich glaube, am Ende wird Generation Zero das beste Avalanche-Spiel seit Jahren werden, weil Just Cause war halt nicht echt... Also ich habe...
Besser als ich dachte, ich habe es nur zwei Stunden gespielt.
Ich fand das echt ganz schön scheiße. Was für eine Verschwendung für eine Open World. Also... So hübsch
aber
gebaut, aber
Sandbox.
So, das war echt zu dumm. Und ich glaube auch Rage 2 wird schwierig werden.
Hatte ich mir tatsächlich auch auf die Liste geschrieben, weil ich auf so einen Trailer reingefallen bin. Ich hatte es nie jetzt so auf dem Zettel und dachte mir dann irgendwann so, oh Gott, das ist ja Bulletstorm mit dem Gunplay von Doom.
Ja.
Und in so einer Open World, das ist ja super.
Ja.
Aber ich habe da ein bisschen was gehört von dir jetzt und so, was wohl, naja.
Also ich glaube auch, dass das Gunplay wird fantastisch sein. Aber ich glaube halt, dass sie bei der Open World wieder scheitern werden.
Wahrscheinlich.
Obwohl
sie ja schöne Open Worlds bauen können. Siehe Mad Max, aber da hat man ja auch schon gemerkt, so...
Sie können das nicht filmen.
Ein bisschen interessanteres Spiel da drin wäre jetzt gar nicht so übel. Aber
doch, das ist gut. Und auch das ist wiederum cool bei Doom Eternal, dass das, obwohl es ja auch dann immer wieder so Areale aufmacht, trotzdem ein von A nach B-Spiel ist.
Hm.
Also ein schönes, klassisches Shooter-Erlebnis. Ja, hätte ich mir auch auf den Zettel geschrieben, wenn nicht andere Sachen drauf gestanden hätten. Und wir mussten uns ja auf 10 Sachen beschränken und ich wollte vielleicht auch nicht nur offensichtliche Sachen nehmen. Deshalb habe ich als mein nächstes Spiel, ein Spiel, auf das ich mich letztes Jahr schon sehr gefreut habe, was aber nicht gekommen ist, Und zwar Aquanox Deep Descent, also das dritte Aquanox, beziehungsweise das vierte Schleichfahrtspiel. Ein Spiel, von dem ich inzwischen fürchte, dass es am Ende nicht gut werden wird, weil es ewig viele Verschiebungen hinter sich hat. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich scheitern, auch ein bisschen an dieser Mission, sowohl die Schleichfahrt als auch die Aquanox-Fans zufriedenstellen zu können. Es gibt einen so einen ganz mutigen, fleißigen YouTuber aus Deutschland auch, der immer mal wieder neue Gameplay-Szenen aus irgendeiner Version hochlädt, die er da scheinbar hat. Aber so ganz überzeugt mich das nicht, was ich da sehe. Nichtsdestotrotz, weil ich das so liebe, die Vorlage und auch die Serie, freue ich mich drauf, um zu sehen, was da ist. Da ist man in einem kleinen Kampf-U-Boot unterwegs, im Grunde genommen so wie ein Raumjäger funktioniert und erlebt Story-Missionen. Diesmal sind allerdings ist der Ozean in mehrere offene, große Areale unterteilt, die natürlich thematisch mal ein bisschen anders aussehen. Man kann das Schiff wechseln oder eben ausbauen, beziehungsweise man kann beides machen. Und man kann es auch im Koop spielen. Also man hat bis zu 3 KI-Begleiter dabei, die auch die uns halt dann so quatschen und die können theoretisch dann auch von anderen Spielern so im Drop-In, Drop-Out gesteuert werden. An sich halt ein super geiles Szenario. Ich mag so Unterwasser-Action-Sachen schon seit Subwar 2050, finde ich das total cool. Und das, ja, wie gesagt, ich glaube, dass das Team das technisch und inhaltlich nicht stemmen kann, aber ich lasse mich sehr gerne vom Gegenteil überzeugen. Und irgendwo im Hinterkopf ist auch immer noch Hoffnung da, aber ich fürchte, da wird meine Hoffnung auf eine traurige, bittere Realität einschlagen. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Ich hoffe ein bisschen drauf, dass ich mich überrasche.
Ich weiß noch, dass ich mich gefreut habe wie ein Kind, als es angekündigt wurde, weil ich auch großer Schleichfahrt- und Aquanox 1-Fan war. Ohnehin finde, dass es viel zu wenig gute U-Boot-Spiele gibt und viel zu wenig Story-basierte, hatten wir gerade schon bei Ghost Recon, Hubschrauberspiele. Und letztlich ist ja ein U-Boot-Spiel ein Hubschrauberspiel, weil du meistens in so Canyons unterwegs bist, dann abtauchst aus den Sichtlinien der Gegner, auf Abstand gehst und so. So eine Art Stealth-Spiel mit Fahrzeugen ist ja an sich immer total geil, aber irgendwie bin ich mir da jetzt nicht ganz sicher. Also ich kann mich an keine Spielszene jetzt aus Deep Descent erinnern, wo ich mir dachte, oh ja, ja, das geht in die richtige Richtung, das muss ich jetzt haben, sondern das wird irgendwann rauskommen und dann werde ich dir wahrscheinlich irgendwann über die Schulter schauen und mir das angucken und mir denken, aha, ja, naja.
Also es ist tatsächlich von allen 10 Spielen, die ich mir hier aufgeschrieben habe, der Titel, bei dem ich mir die größten Sorgen mache. Naja. Aber dann schauen wir doch mal weiter, was du noch als Nächsten hast.
Auch einen Titel, wo sich Leute Sorgen machen und wahrscheinlich von den Titeln bei mir auf der Liste, wo ich einfach sehr viel Vertrauen in den Publisher habe, weil der einfach...
Also ein EA-Spiel, ja?
Nein, viele, die das schon gespielt haben, haben gesagt, ja, das hat schon seinen Reiz und das ist schon irgendwie ganz cool, aber sei jetzt auch nichts so Besonderes. Und
also man konnte es schon spielen.
Man konnte es schon spielen auf Messen.
Gib mal eine Richtung.
Devil May Cry? Third-Person, Action, Open-Worldig.
Days Gone. Ah ja.
Genau. Von Band, die sich jetzt noch nicht so hervorgetan haben, haben die ja nach dem Uncharted für die Vita noch was gemacht eigentlich? Oder war das dann gleich das nächste?
Da wischst du mich jetzt auf.
Wissen wir nicht. Jedenfalls, ich hoffe, das ist nicht besonders lang. Ich hoffe, das wird nicht künstlich aufgebläht mit Nebenaktivitäten, die keiner machen will. Wie ich bei Spider-Man eigentlich positiv überrascht wurde zum Beispiel, weil da die Nebenaktivitäten einen Haufen Spaß gemacht haben. Jetzt ist natürlich Band nicht Insomniac, beziehungsweise wir wissen noch nicht, ob Band das abliefern kann, was Insomniac abgeliefert hat mit Spider-Man. Aber es sieht ziemlich gut aus. Es klingt nach einer zumindest brauchbaren Singleplayer-Erfahrung, Story-Kampagne. Diese Gegnermassen mit den Zombies, die sehen richtig cool aus. Und es hat halt nun mal das Sony-Polish. Glaube ich. Es wurde zwar schon mal verschoben.
Hoffen wir zumindest, es wurde ja etliche Male verschoben.
Ich
glaube,
Sony bringt das nicht, dass sie das als unfertiges Ding oder nicht ausgegorenes und sei es nur vom Polish her, Ding raushauen. Ich glaube, das wird gut genug und ich bin optimistisch, dass das Spaß genug machen wird. Ich rechne mal mit einer späten 70, frühen 80 so ein Titel, aber naja.
Du meinst,
das Warten auf Last of Us 2.
Ja. Damit ein bisschen verkürzt.
Ist verkürzt und wie gesagt, diese Gegnermassen, mit denen lässt sich vielleicht auch spielerisch einiges anfangen. Ich glaube, das könnte was werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Den Punkt da mit Sony finde ich ganz interessant. Vielleicht ist tatsächlich Sony momentan in so einem, an so einem Punkt, wo sie sagen, sie sind eigentlich, was so Singleplayer-Angebote, die sind die Plattform, die am besten aufgestellt ist, auch am besten angenommen wird, was das angeht. Also sie kriegen ihre Singleplayer-Spiele wirklich massiv oft verkauft. Mhm. Und sie haben aber auch eine Vertrauensbasis aufgebaut. Also PS4-exklusive Singleplayer-Spiele kannst du eigentlich blind kaufen. Und dass sie vielleicht sagen, okay, da wollen wir beibleiben.
Ja.
Wir wollen, wenn jemand sagt, er hat Horizon gekauft, dann kann er auch blind God of War kaufen. Und er kann auch blind, gut, Detroit ist ein bisschen Geschmackssache, aber viele haben das sehr auch geliebt, das Ding. Und vielleicht sind wir da nur ein bisschen zu nörgelig.
Wir hatten natürlich viel genörgelt.
Aber wir haben auch Spaß.
Wie bei jedem David Cage-Spiel hatten wir die Kampagnendauer über genug Spaß.
Ja.
Also die 10 Stunden war keine Minute zu lang und so, also warum nicht?
Und Spider-Man ja auch jetzt wieder.
Spider-Man,
also
wenn man so guckt, super.
Also die ganzen exklusiven Singleplayer-Spiele auf der PS4, wenn Sony da seinen Stempel drauf macht, dann kann man davon ausgehen, dass die sehr gut sind.
Ja, und sogar, wenn es nur der Polish-Faktor ist, Beispiel, ein Spiel, was wir auch beide gern mögen, obwohl es nachweislich einfach nicht das beste Spiel ist, nämlich The Order 1886.
Das ist so geil, ich liebe das Spiel.
Ist jetzt aber halt auch objektiv nicht das beste Spiel, aber dieser Polish-Faktor hat es halt dann ausgemacht, dass man diesen Weg einmal geht und hatte dann seine Gaudi damit und ich glaube, das ist bei Get Days Gone nicht anders. Ich hoffe sogar, sie sind sich dessen bewusst, dass sie das jetzt nicht zu einem 60 Stunden plus X mit hier noch World Event und so und hier gibt es noch diese Nebenaktivität und bitte den 200. Zombie-Pulk noch einfangen und so, sondern macht da einfach ein, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, also, wie lang das wird oder so, wenn das.
Ach, ich glaube, das wird schon recht umfangreich.
So 20
also
Max oder so.
Schon allein durch Open World. Also.
Ja, aber mal schauen. Es muss ja nicht den Mad Max-Fehler machen, der war auch nicht von Sony geprägt. Ja.
Ich sag auch nicht, dass ich jetzt irgendwie blind sage, man soll blind Sony vertrauen. Ich sage nur, es wäre schön, wenn sie für sich selbst diese Vorgabe hätten, zu sagen, einem Sony-Spiel, also einem von Sony gepublishten Spiel, sollte man vertrauen können. Wenn das ihr eigener Anspruch wäre, das wäre super. Weil ich glaube, damit würden sie verhältnismäßig alleine dastehen, ein bisschen, was die ganz Großen angeht.
Ist ja auch in
Obwohl ich glaube, ich glaube.
Kommt auch im April, glaube ich, schon. Sollte eigentlich im Februar kommen. Haben
ich glaub,
sie jetzt doch
noch mal verschoben? Im
Mai? Oder im Mai,
aber es kommt jetzt bald.
Ja,
ja. Dann kommen wir zu meinem nächsten Spiel. Und da bin ich mir absolut sicher, dass es niemals auf deiner Liste auftauchen würde. Denn es ist The Search 2, also das neue Spiel vom deutschen Entwicklerteam Deck 13, Fortsetzung von einem Souls-ähnlichen Sci-Fi-Action-Rollenspiel, kann man sagen, oder Action-Adventure. Man ist diesmal nicht in einer so Industrie-Apple-Konstruktionanlage unterwegs, sondern in einer ganzen Stadt, die allerdings auch von so einem komischen Nanovirus befallen ist und kämpft gegen andere Leute in Exosuits, beziehungsweise gegen Leichen in Exosuits, denn diese Nano-KI hat quasi da die Roboter übernommen und die Leute stecken da halt dummerweise noch drin. Das ist, glaube ich, spielerisch sehr ähnlich zum ersten Teil, also sehr Soulsy, aber eben so, es hat ja so dieses System, dass man dann Arme und Beine abschlagen kann, um die Technik zu bekommen, die Ressourcen von den Gegnern. Mir hat der erste Teil wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die Neuerungen, die im zweiten drin sind, sind halt größere Welt, abwechslungsreichere Welt, ein paar so Detailverbesserungen, die für mich sehr wichtig sind, mehr Bosse, mehr auch so Zwischenbosse und das reicht mir dann auch. Also, und sie wollen ein bisschen mehr Fokus auf Story setzen, weil sie doch gemerkt haben, dass das den Spielern dieser Art von Spielen doch wichtiger ist, als sie zuerst dachten.
Ich finde die Entwicklung ziemlich beeindruckend von Deck 13, die ja angefangen haben oder bekannt geworden sind mit
Ankh, oder?
Mit Ankh, also mit klassischen Click-Adventures, mit Render-Optik, die alle solide waren. Jetzt keins, wo man heute noch so sehr drüber spricht. Haben die nicht auch Venetica gemacht?
Ja, Venetica.
Venetica auch so ein Geheimtipp, was Schwächen hatte, was aber auch auf seine Art irgendwie total cool war. Und dann sind sie ja mit Lords of the Fallen auf diesen Souls-Zug aufgesprungen. Auch ganz amtlich irgendwie, sah auch richtig gut aus damals. Und The Search, das hat das halt nochmal perfektioniert und ist echt für ein deutsches Studio ein ziemlich cooles Ding. Also von den Souls-Likes auch international eins der besten.
Ja, auf jeden Fall.
Und
auf jeden
bei so einem beliebten Genre. Könnte was sein. Ich habe das erste leider gar nicht gespielt, weil ich außer Ashen, glaube ich, noch überhaupt kein Souls-Like gespielt habe. Aber Hat mich immer ein bisschen gewurmt, weil es mich so sehr an Bioshock erinnert. Mhm. Nicht Bioshock, Bioforge.
Bioforge,
von,
ja.
Von Origin damals auch. Von dieser ganzen Anmutung irgendwie. Ja. Der Cyborg, der dann irgendwie sich Teile von anderen nimmt und in dieser komischen Umgebung und so ein bisschen robotermäßig. Also ganz cool, aber ich werde das Zweier bestimmt nicht spielen, weil ich würde dann immer erst das erste spielen wollen. Und bevor ich das spiele, spiele ich erstmal die anderen Spiele auf meiner Liste. Aber ich wünsche denen alles Gute, dass das was wird. Und dir viel Spaß damit.
Und euch viel Spaß damit.
Bis dahin viel Spaß damit. Mein nächstes Spiel läuft unter... Oh Gott, das ist echt ganz schön peinlich.
Catherine Full Body.
Nein. Unter der Rubrik von Sony gepublished. Und deswegen hohes Polish. Und ich bin sehr gespannt, weil ich mir von dem, was man bisher sehen konnte, noch nicht genug drunter vorstellen konnte.
Death Stranding.
Steht auch auf der Liste, aber später erst.
Hä, aber was hat denn Sony dann noch? Last of Us 2 kommt ja wahrscheinlich
kommt später
dieses
auch
Jahr
noch.
Nicht.
Kommt nicht, was?
Also, weiß nicht, also ist zumindest noch nicht. Das habe ich nicht draufgenommen, weil es so vage ist, ob das kommt oder nicht.
Das glaube ich nicht.
Oh, da muss ich jetzt aber tatsächlich dann sagen, da gibt es immer noch einen Hinweis. Also da reicht Sony allein nicht. Ich brauche irgendwie Setting
von
oder
einem
sowas.
Studio, von dem wir lange nichts gesehen und gehört haben, das aber mit die besten Open-World-Spiele überhaupt gebaut hat in den letzten Jahren, zu PlayStation 3-Generationen noch. Waren auch PlayStation 3-Exclusives, waren aber thematisch nicht ähnlich dem neuen Spiel. Und abgesehen davon, dass man eine sehr fähige Figur spielt.
Okay, also da bin ich jetzt tatsächlich, gib mir auch noch einen Hinweis. Da, mir
haben wir letztes Jahr bei der E3-Präsentation von Sony viel Gameplay gesehen.
Aber nicht hier dieses Ninja-Ding.
Doch.
Ah, doch. Nicht Sekiro, sondern nee. Ghost of Tsushima.
Das neue Spiel von Sucker Punch, Macher von Infamous 1 bis 2,5 oder 1 bis 3. Mhm. Mit meine Lieblings-Open-World-Superheldenspiele, also eigentlich die besten Superheldenspiele neben Batman und Spider-Man. Und ja, da bin ich mal gespannt, weil feudales Japan bin ich jetzt auch nicht der größte Fan, aber es sah ziemlich cool aus, hat jetzt von den Gameplay-Szenen, die man gesehen hat, war ich mir jetzt nicht ganz so sicher, wie sich das denn nun wirklich spielt, weil es sehr durchinszeniert war. Ist es dann eher so Assassin's Creed-ig, ist es eher actionmäßig, ist es sehr stealthy, ist es sehr schwer, also auch so Souls-like-mäßig muss man da sehr auf sich aufpassen, aber von der Inszenierung her und von der Optik mache ich mir da gar keine Sorgen. Sucker Punch kann gute Spiele machen, Sony kann die gut gepolished rausbringen und allein für die Optik so in 4K und HDR und so schön auf der Couch ist das, glaube ich, cool genug. Mal gucken.
Freue mich auch drauf. Da fällt mir übrigens gerade ein, wo ich gerade vorher noch gesagt habe, Sekiro, das habe ich total vergessen. Da freue ich mich auch ein bisschen drauf. Obwohl ich habe die Demo... Ich habe die Demo vor ein paar Tagen gespielt und von diesen ganzen Arten von Spielen, also jetzt auch ein bisschen Demon's Souls habe ich ein bisschen, also den Anfang zumindest ein bisschen gespielt und Dark Souls, ja, so ein bisschen so die erste Hälfte und The Surge durch und Bloodborne durch, ist das jetzt tatsächlich das Schwerste bis jetzt gewesen. Also ich hoffe, in der Vollversion wird es ein bisschen leichter oder man kann irgendwie mehr Wege finden, um ein bisschen overpowered an Kämpfe ranzugehen, weil das war echt, Alter, ist es schwer, weil es so schnell ist und dann auch noch springen zwischendurch in den Kämpfen und ich hab da kein Leben, kein Land gesehen. Ich habe Bloodborne durchgespielt bis zum letzten Boss, glaube ich, und dann war irgendwas. Also ich habe auch das Add-on. Ich glaube, ich habe jeweils das Add-on und das Vollversion bis zum letzten Boss gespielt.
Okay.
Oder bis zum vorletzten. Und
das
dann,
ja irgendwie,
dann war
Liste,
irgendwas.
Aber das wird nichts mehr. Und Sekiro ist auch so dieses, da möchte ich erstmal Bloodborne spielen, weil es mich im Szenario am meisten anmacht und auch wohl am einsteigerfreundlichsten sein soll.
Ja.
Deswegen ist Sekiro jetzt eher weiter angesiedelt. Und wenn ich nur ein feudales Japan spiele, dieses Jahr später, dann ist es Ghost of Tsushima.
Ja, Japan ist ja eh groß im Kommen. Asien, das andere spielt ja in China. Total War.
Ja.
Ist ja China. Finde ich jetzt als Setting immer gar nicht so unbedingt so spannend, so feudale oder beziehungsweise mittelalterliche China-Japan-Geschichten sind nicht so ganz, so von den Geschichten her einfach nicht so mein, was ich so nicht spannend finde. Als Setting optisch vielleicht schon noch, aber die Geschichten an sich fand ich bis jetzt immer, die man in solchen Spielen erlebt hat, immer eher ein bisschen langweilig. So die ganzen Ehre und Tralala-Zeug, das interessiert mich nicht so. Aber egal, das ist Geschmackssache und Geschmackssache sind natürlich auch Horrorspiele. Aber was für eine Überleitung, Wahnsinn. und wenn man da guten Geschmack hat in Horrorspielen, dann hat man wahrscheinlich Layers of Fear gespielt, den ersten Teil, was ein tolles Horrorspiel war.
Außer man hat die Xbox One-Version gespielt und so dachte kaputt? Sich dann, hätte ich mal lieber die PC-Version gespielt. Die ruckelt, die kriegst du einfach nicht flüssig hin.
Okay, nee, die habe ich tatsächlich nicht gespielt. Ich habe die PC-Version gespielt, ja, damals glaube ich auch mit Michi zusammen, auch das Add-on, und das ist ein tolles Spiel gewesen. Und neben Outlast würde ich sagen, das mit das beste Horrorspiel letzten Jahre und jetzt die Resi-Spiele natürlich. Und da kommt hoffentlich noch dieses Jahr der zweite Teil. Der heißt einfach Layers of Fear 2, hat eine neue Spielfigur. Man spielt wohl einen, oder ich weiß gar nicht, ob man den spielt oder ob es nur um den geht. Es geht wohl um einen Stummfilmstar, dessen Stern quasi sinkt. Das Spiel selber spielt auf einem so einem Kreuzfahrtschiff, so in den 20er, 30er Jahren.
Ja, ja.
Mhm. Und so ein bisschen so auf so einem Titanic-ähnlichem Schiff halt. Und da ist natürlich wieder Psycho-Horror und Welt verändert sich, wenn man umdreht, ist der Raum plötzlich anders. Man flieht, also es ist kein Kampf-Horrorspiel, sondern ein Lauf vor der Gefahr weg, Horrorspiel, so wie das erste wahrscheinlich größtenteils, nur mit einem neuen Setting. Und ich muss sagen, das würde mir vollkommen reichen, weil die kurzen Trailer, die wir bis jetzt davon gesehen haben, sahen vielversprechend aus. Und ja, mehr gibt es dazu, glaube ich, nicht zu sagen.
Doch, weil es ja total cool ist, weil ich nämlich vergessen habe, dass das genau das Szenario ist und das ist ja sowas von unverbraucht. Ich habe das erste ja auch immer noch dieses, oh Mann, wenn du mal einmal noch so ein Horrorspiel spielst, ich finde ja gerade so sich veränderte Gemälde und überhaupt so diese Gemälde oder Malerei. Allegorien, die finde ich ja immer total super, gerade in Horrorspielen, so Dorian Gray vergleichen und so. Und dass das Zweier jetzt mit diesem Kreuzfahrtschiff und 20er Jahre, hat das auch einen Schwarz-Weiß-Look? Nee.
Nee, aber es laufen dann auch so alte Filme und
so. Ja, das
Sachen,
ist doch total geil. Das klingt ein bisschen so, wie das zweite Amnesia hätte sein können, so von der Zeit. Mhm. Das ist ja super.
Lustigerweise kommt
falls du da wen brauchst, der das mit dir spielt, dann melde ich mich freiwillig, weil ich habe lange kein Horrorspiel mehr gespielt und da habe ich echt. Muss man das erste kennen? Ist das von der Lore?
Die sind unabhängig, glaube ich, voneinander.
Da freue ich mich drauf.
Witzigerweise kommt dieses Spiel noch ein Spiel, was so ein bisschen in diese Richtung geht, eine Mischung aus Bioshock und Outlast, nämlich Close to the Sun von einem kleinen italienischen Studio, was auch auf so einem großen Schiff spielt, kurz vor der Jahrhundertwende oder so. Da geht es um Nikola Tesla. Und also auch so ein bisschen in diese Richtung, so von der ganzen Atmo.
Und es kommt die Kampagne zu dem lange in Entwicklung befindlichen Titanic-Projekt, wo es auch schon die VR-Versionen gab. Habe ich zumindest in irgendeiner Release-Liste gelesen. Hast du den Namen vergessen? Fängt auf jeden Fall mit Titanic an, wo sie irgendwie die Titanic oder Titanic komplett in der Unreal Engine nachgebaut haben. Das haben sie jetzt, glaube ich, schon alles mal hingekriegt. Und man kann jetzt auch die VR-Version schon so und so weit spielen. Habe ich mal eine Weile gemacht. Sie haben es natürlich nur so gemacht, dass du die erste Spielstunde das Langweiligste machen kannst, was du überhaupt nur machen kannst.
Du lernst einen begabten Maler kennen.
Nein, du fährst halt mit so einem Mini-U-Boot durch die erstmal die untergegangene Titanic und ja,
also auch wie bei Titanic der Film.
Ja, und dann hockst du in dein Forschungsschiff und musst total umständlich mit deinen Motion-Controllern irgendwie so ein Tagebuch, was du da aufgesammelt hast, irgendwie sauber bürsten und halt so, keine Ahnung, vielleicht. Ne? Und du denkst halt die ganze Zeit so, ja, ist ja gut, aber kann das Schiff bitte untergehen und kann ich bitte übers Deck laufen, während es untergeht und
ja,
so.
Ja,
aber das kommt vielleicht später noch.
Ich
weiß nicht, inwieweit das in diese Kampagne mit eingebaut ist, aber mal gucken.
Also ich kann das nur empfehlen, wir haben das letztens gemacht. Wir sind, während die Titanic untergegangen ist, übers Deck gelaufen, mussten uns allerdings auch noch gegen Horden von Zombies verteidigen.
Ja,
in Zombie-Modus von
irische
Black
Arbeiter.
Ops 4.
Achso, nein, Black Ops 4, okay. Nein. Ja, es ist anscheinend Trend dieses Jahr. Große
cool.
Kreuzfahrtschiffe der Belle Epoque oder des Anfang vergangenen Jahrhunderts. Aber warum nicht? Gibt Schlimmeres, weil waren ja ganz schön die Pette.
Jetzt weiß ich dummerweise schon ein bisschen, was noch auf deiner Liste steht. Jetzt ist nur die Frage, in welcher Reihenfolge.
Also zwei weißt du schon, eins, was draufsteht,
eine habe ich
weißt
schon vergessen.
Du noch nicht. Das wäre auch das nächste, was aufgeschrieben ist.
Na dann.
Das muss ich jetzt, glaube ich, langsam mal ersetzen durch Layers of 4.2 oder...
Na jetzt nicht, jetzt hast du es ja schon geschrieben.
Jetzt habe ich es ja schon geschrieben. Das ist ein Hoffnungsträger meinerseits und auch vieler GameStar-Leser, glaube ich, denn die wohl erwarten sich von dem Spiel, was vergleichbare Spiele nicht geschafft haben in letzter Zeit. Bin mal gespannt, es wirkt, also für den, der mal wieder ein Singleplayer-Rollenspiel mag, in einem nicht ganz so verbrauchten Szenario und mit hoffentlich schön erzählten kleinen Geschichtchen, Gucken wir mal. Könnte ganz nett werden. Aussichten sind so...
The Outer World.
Richtig. Sind so ganz gut, würde ich mal sagen. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Klingt jetzt so... Ja, könnte schon ganz gut werden, aber solche Spiele gibt es nicht mehr so viele. Und das könnte klappen.
Ja,
zumindest
hoffe ich auch
eine ganze Weile lang. Vielleicht ist es auch nicht so lang.
Würde ja auch passen.
Ja, falls ich überhaupt dazu komme, weil jetzt steht erstmal Kingdom Come an mit seinen 8000 Stunden.
Ja.
Aber danach vielleicht ist dann die Outer Worlds das nächste.
Das ist von dem Team, die Fallout New Vegas gemacht haben. Also das Fallout, was technisch furchtbar war, aber erzählerisch halt das, als das beste Fallout gilt. Von daher sind unsere Hoffnungen auf interessante, schöne Geschichten sehr hoch. Und ich sag mal, den Staffelstab BioWare abzunehmen, ist nicht mehr so schwer, denn BioWare hat den auf den Boden geworfen, was so Storytelling angeht. Oder verbrannt. BioWare hat den Staffelstab, was so gutes Storytelling angeht, verbrannt. Und vielleicht übernehmen die Macher von Pillars of Eternity 1 und 2 diese Position und bauen einen neuen zusammen.
Das Szenario ist ja so ein bisschen so 50er Jahre Sci-Fi angehaucht, hat ein bisschen so ein Bioshock-Vibe.
Am Rande der Galaxie.
Ja, schauen wir mal.
Ja, das könnte wirklich sehr nett werden.
Ich weiß noch gar nicht so viel drüber, aber vielleicht sollte ich die ausführliche Titelstory der GameStar von vor ein paar Monaten lesen.
Das Lustige ist, es ist so ein Spiel, wo ich nicht so viel drüber wissen will. Das würde ich einfach spielen.
Ja, aber man kriegt es ja dann doch immer irgendwie mit.
Ja.
Sieht ganz gut aus.
Ganz gut sieht auch A Plague, ich weiß immer nicht genau, wie man es genau ausspielt, aber A Plague Tale Innocence, also ein Spiel mit einem furchtbaren Namen, was sich bestimmt auch überhaupt nicht gut verkaufen wird, aber was wirklich sehr, wie ich finde, sehr schön aussieht. Das ist ein Third-Person-Action-Adventure, würde ich sagen, von einem französischen Entwicklerstudio, zumindest von einem französischen Publisher kommt das über Focus. Und zwar spielt das im Mittelalter zur Zeit der Pest in der Nähe von Paris. Und man spielt ein junges Mädchen, die mit ihrem Bruder unterwegs ist. Die fliehen vor der Inquisition irgendwie oder vor irgendwelchen Geheimbundleuten oder so. Genau weiß ich von der Geschichte noch nicht. Und die sind jetzt nicht unbedingt die großen Kämpfer. Also sie muss den Jungen halt an die Hand nehmen und durch ein Level mitnehmen quasi. Und da aber Wachen unterwegs sind auch offene Gebiete, das sieht sehr schön aus. Da Wachen unterwegs sind, muss sie halt manchmal auch was gegen diese Wachen machen. Und sie hat so eine, wie heißt das, so Zwille?
Steinschleuder.
Steinschleuder? Was ist eine Zwille? Gibt es das nicht auch?
Es gibt so ein ähnliches Wort, aber ich weiß es gerade auch nicht.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also irgendwas, womit wir als Kind nicht spielen durften. Also so eine Steinschleuder hat sie, wie Bart Simpson, so eine Steinschleuder dabei. Und damit kann sie zum Beispiel Lichter ausschießen oder so Fackeln irgendwie umschießen. Und dann gehen die aus. Und da in dieser Welt sehr, sehr viele Ratten unterwegs sind, weil das halt auch die Zeit ist der Rattenplagen, sind so viele Ratten unterwegs, dass man die nutzen kann, um zum Beispiel Wachen fressen zu lassen. Dann überhäufen sich diese Ratten. Die laufen wie so ein Meer aus Ratten auf dem Boden rum. Und die kann man nutzen, um Gegner auszuschalten, abzulenken, fressen zu lassen. Ganz schön fies alles ein bisschen. Aber es passt natürlich zum Setting. Aber wie gesagt, sieht sehr cool aus. Was ich auch ein cooles Detail finde, sie haben das, ich weiß nicht, Motion Capturen lassen, aber zumindest einsprechen lassen, tatsächlich von echten Kindern. Oft werden ja so eine Rollen von Erwachsenen, die dann so tun, als wären sie Kinder eingesprochen. Aber hier ist es in der Original, also in der englischen Originalfassung, ist es tatsächlich von echten Kindern eingesprochen, was dann auch nochmal ein bisschen anders wirkt. Ja, könnte ein ganz cooles Story von A nach B-Erlebnis sein, mit einem stimmigen Setting, ein bisschen gruselig vielleicht nicht, aber ein bisschen, wie heißt das so, eerie. So ein bisschen, geht so ein bisschen unter die Haut.
Bin ja da ein bisschen skeptisch, weil ich finde den Titel auch, also es ist so ein Spiel, da lese ich den Titel und dann habe ich das Spiel schon vergessen, wie es so viele gibt im Jahr. Dann habe ich zufällig noch mal einen Trailer davon gesehen und dachte mir so, ah ja, krass, das Spiel ist tatsächlich zur Zeit der Pest und warum gab es das nicht schon öfter und wie cool eigentlich die Idee ist mit dem Szenario, auch mit den Ratten. Habe allerdings ein bisschen die Befürchtung, dass es so ein typisches Focus-Spiel ist. Also es ist nichts gegen Focus, aber so ein Spiel, was immer so nett und atmosphärisch und so aussieht, aber sich dann doch letztlich als Spiel von Cyanide rausstellt. Oder
sich nicht trägt.
Oder von Frogware halt nicht auf die Dauer. So, das ist so gut gemeint, aber es scheitert halt dann irgendwie an, wo man sich denkt, so, oh Mann, warum ist es dann nicht einfach ein bisschen besser an der und der Stelle.
Ja.
Aber gucken wir mal, vielleicht ist es ja auch richtig gut. Und die haben ja beide auch schon gute Spiele gemacht, die Teams. Das Team, was das macht, weiß man das? Oder weißt du wahrscheinlich?
Ich weiß es jetzt gerade ehrlich gesagt nicht.
Okay.
Toll, schön, aber, jetzt hast du mich hier schon schön vor unseren Zuschauern
nicht
vorgeführt.
So schlimm. Aber da gibt es ja mehr so Sachen, zum Beispiel, was ich das letzte Call of Cthulhu war zum Beispiel eins, was ja auch ganz gut aussah und dann letztlich doch wieder halt nicht so gut war. Ja. Oder habe auch, war auch schon kurz davor, das auf die Liste zu schreiben, aber ich habe auch
The
meine Bedenken mit The Sinking City, was auch wieder cool aussieht auf seine Art, aber dann letztlich wahrscheinlich wieder an so manchen Dingen vorbeischrammen wird. Und, und da würde ich das jetzt, ohne es besser zu wissen, auch mal gefühlsmäßig einsortieren.
Tatsächlich sehen, aus dieser ganzen Klasse von diesen Spielen, weil die hatte ich auch so ein bisschen, also gerade auch The Sinking City durchaus ein bisschen auf dem Schirm gehabt, aber bei dem mache ich mir noch am wenigsten Sorgen, weil ich glaube, dass das eher ein klassisches von A nach B Spiel ist. Sinking City wird ja dann auch noch Open World sein und hat diese ewig langen Dialoge. Ich glaube, das ist eine nett gedachte Idee, aber ich weiß nicht, ob diese Teams in der Lage sind, das so richtig knackig durchzuziehen.
Weißt du, was so schade ist? Dass gerade diese ganzen Spiele, die haben was Europäisches.
Ja.
Und die Art Departments von den Teams und die Designer, die sich die Szenarien ausdenken und so mal die Basics. Also man kann sich so die Wand mit den ganzen Artworks vor sich sehen, die halt so, wie nennt man es?
Concept Arts.
Concept Arts, wo man sich denkt, ah ja, geil, das will ich unbedingt spielen. So wie man zum Beispiel auch von dem nicht fertiggestellten Spiel von Patrice Tissier, das 1666 Amsterdam, hätte ich auch gern gesehen, allein wegen Szenario und allein wegen diesem, das ist jetzt mal was, genau sowas soll es mal geben, aber es scheitert halt dann irgendwie immer am Gameplay. Und die Leute, die halt das gute Gameplay können, die sitzen eher selten dann in diesen Studios und die müssen dann aber leider für größere Firmen, wo es um mehr Geld geht, slickes Gameplay in Szenarien setzen und in Spiele setzen, die nicht halb so interessant sind wie die Szenarien, die da angeboten werden.
Meist eher auf Nummer sicher gehen, ne? Das ist halt manchmal ein bisschen die Tragik. Aber
Arthouse funktioniert halt auch in der Spielebranche nicht gut genug.
Genau, leider. Aber es gibt ja Studios, die das ganz gut kombiniert bekommen. Zum Beispiel wie das Studio, das dein nächstes Spiel.
Da hast du jetzt schon reingeguckt.
Nee, habe ich nicht, aber es müsste eigentlich ganz gut dahin kommen, wenn es das ist, was du vorhin schon mal genannt hast.
Wir hatten doch beides jetzt schon.
Hey, du hast doch gesagt, Last of Us 2 steht auf deiner Liste drauf.
Ja?
Ja. Ja, das kommt doch eins.
Ja, Last of Us 2 kommt. Aber Last of Us 2, tatsächlich würde ich jetzt nicht als Monstranz für originelle Szenarien jetzt noch vor mir hertragen, weil.
Nein, aber wie sie es umsetzen halt.
Ja, das auf jeden Fall. Jein. Ich freue mich auf Last of Us 2 eher wegen der. Weil ich da glaube, dass allein was schauspielerisch und narrativ anbelangt, was die schauspielerische Qualität und das Narrativ anbelangt, wird, glaube ich, ein cooler Ritt. Ich freue mich jetzt nicht wegen dem Gameplay so sehr drauf, weil
das ist gut, das auch nicht.
Das hat sich bei Uncharted, so vom gleichen Studio Naughty Dog, beim vierten Teil dann auch irgendwo dann abgenutzt. Das hat man jetzt auch nicht unbedingt gespielt, weil es, also es war tolles Gameplay, hat alles Spaß gemacht, Klettern, Schießen und so, aber habe ich wegen der Geschichte und wegen der Optik gespielt.
Klar.
Das Gameplay ist halt so von Naughty Dog Gott sei Dank etablierter guter Standard bei Last of Us 2. Ich fand, der erste Teil hatte einige Schwächen gameplaymäßig, also da hätte man mehr rausholen können, hatte auch einige,
aber hallo.
Wie nennt man das, wenn es kein Plothole ist, sondern Gameplay-Holes? Ellie wird von Gegnern nicht gesehen, zum Beispiel solche Sachen. Bisschen merkwürdig, war auch ein wahnsinnig gutes Spiel, aber hatte halt auch einfach ein paar kleine Macken. Wenn Last of Us 2 die auch hat, dann ist es mir wurscht, weil ich glaube, dass allein diese audiovisuelle Erfahrung auch hinsichtlich, wie, was können die jetzt wieder drauflegen auf Uncharted 4 von der Optik, wie ist es schauspielerisch, Soundtrack, was machen sie aus Ellie, was machen sie aus der Geschichte, wie geht es überhaupt weiter, weil eigentlich wäre ich mit dem Ende von 1er schon zufrieden gewesen. Ich weiß nicht, ob man da nochmal weiter erzählen muss, aber okay. Das wird, glaube ich, super krass auf seine Art und freue ich mich sehr drauf. Aber jetzt nicht unbedingt, weil ich dieses Minute-to-Minute-Gameplay so sehr herbeisehe.
Nö, das war auch nicht unbedingt. Aber ich freue mich trotzdem auch sehr drauf, bin sehr gespannt auf die ganze Geschichte, auch schon vom Technischen her. Ich habe wirklich immer noch, selbst nach 30 Jahren, habe ich immer noch wahnsinnig viel Spaß daran, den nächsten Technik-Level zu sehen und zu sehen, was machen die jetzt als Nächste. Und die sind ja doch schon in Sachen Optik einfach Vorreiter. Und ich spiele auch gerne mal ein Spiel, einfach weil es toll aussieht oder weil es bestimmte Sachen grafisch sehr eindrucksvoll und sehr cool macht oder einfallsreich macht. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Und ich glaube, auch mein letztes Spiel auf meiner Liste, denn Control können wir hier überspringen, das war mein 9. Punkt, das hatten wir ja schon. Mein letzter Punkt hier auf der Liste wird auch in Sachen Grafik wieder wahnsinnig cool werden. Das hat man schon gesehen in Trailern und das ist man von der Serie auch gewohnt, denn es ist Gears 5 und zwar nicht mehr Gears of War 5, sondern tatsächlich, es heißt wirklich nur Gears 5. Sie nehmen quasi beim Namen der Serie ein bisschen weg. Dafür geben sie uns jetzt mehr Spiele, denn es kommt ja noch das PopCap oder wie die heißt, wie das Ding heißt, dieses kleine Mobile-Spiel. Aber es kommt ja vor allen Dingen noch Gears Tactics, das Strategie-XCOM-Gears-Spiel, von dem man auch noch nicht mehr weiß. Aber es kommt eben wahrscheinlich dieses Jahr auch Gears 5, die Fortsetzung davon. Da bin ich super gespannt drauf. Man spielt diesmal, wenn man alleine spielt, spielt man die Cat, also das Mädel aus dem
Kate.
Oder Kate. Kate. Ich dachte, er ist Cat. Aus dem vierten Teil, die da neu dazugekommen war. Und im Koop spielt man dann halt immer jeweils, wer sie da auch immer begleitet, JD sicherlich, vielleicht auch mal irgendwie Marcus Fenix. Und die Trailer haben ja schon gezeigt, es gibt so ein paar neue biomechanische Gegner zum Teil. Es gibt ein neues Dschungelsetting, oder vielleicht sind auch nur unterirdische Dschungelhöhlen. Es gibt Eisskating mit so einem Fahrzeug. Und es geht vor allen Dingen, was mir ganz gut gefällt, es geht storytechnisch ein bisschen in die Richtung, wie sind die Locust eigentlich entstanden? Also wo kommen die eigentlich her? Auch wenn das wahrscheinlich dann darauf hinausläuft, dass einem das irgendwie alles noch alberner vorkommt, denn die Locust, also man weiß das ja grob, aber wenn man es weiß, finde ich, verliert das Setting immer ein bisschen was, weil es so nicht passt, wo diese Locust herkommen eigentlich. Und das passt nicht zusammen, weil diese Rasse der Locust ist erst ungefähr 100 Jahre alt.
Aha. Das ist mir jetzt da zum Beispiel relativ wurscht. Also die Lore auch, obwohl die bei Gears voll okay geht. Also ist mir lieber 1000 Mal als jede Halo-Lore zum Beispiel, auch wenn die vielleicht ein bisschen ausgefeilter ist. Gears geht sowieso immer. Bin nicht ganz so der große Fan vom vierten, wie ihr das seid. Vielleicht hätte ich es auch im Koop und am Stück durchspielen müssen, aber ich quäl mich da, seit es erschienen ist,
also
so langsam durch. Nicht, weil es macht es immer Spaß, ja. Aber es wurde ja am Anfang, vielleicht kurz Exkurs zu Gears 4, so, ja, bis man da dann mal endlich wieder gegen die Locust kämpft oder endlich gegen so Organische, das dauert ja viel zu lang, weil am Anfang kämpft man ja nur gegen diese Roboter und so, fand ich den cooleren Teil von Gears 4, weil die ganze letzte Hälfte, die ich jetzt gerade immer noch spiele, ich bin nur unterirdisch unterwegs, ich kämpfe immer nur gegen Locust und die habe ich jetzt echt schon 4 Spiele davor immer wieder bekämpft und immer wieder gegen diese roten Kokons und so weiter, also ich, diese Abwechslung, die früheren Teile noch hatten, die hat das Vierer jetzt, finde ich, nicht mehr so gehabt. Vielleicht wäre es als Koop-Spiel in einem Rutsch irgendwie geiler gewesen, aber ich bin jetzt ehrlich gesagt echt froh, wenn ich mit dem durch bin und wenn ich das Fünfer dann mit euch im Koop spielen kann, weil...
Kann man das jetzt wieder zu viert spielen?
Ich hoffe es. Ging
das Vierer nicht zu viert? Das Vierer ging nicht zu viert. Nur das Judgment und das Dreier ging zu viert.
Das ist ja eine Schande. Ja, Notfall spielen wir es zu zweit. Auch egal. Ach, deswegen war das damals auch, habt ihr es nur zu zweit gespielt.
Ja.
Das ist ja super schade. Naja, wurscht. Aber was es halt zeigt, ist, wie man ein Koop-Spiel auch mit Geschichte so erzählen kann, dass jeder Charakter seine Berechtigung hat, dass es auch alleine funktioniert, weil du ein Viererteam hast und dass du eben nicht, wie bei aktuellen Titeln, wenn du es im Koop spielst, von der Geschichte nicht so mitbekommst, weil das in Gears einfach, da ist strikt der Cut, so, jetzt kommt die Zwischensequenz, die kommt für alle gleichzeitig, die schauen sich alle gemeinsam an.
Ja.
Und was an Lore nebenbei noch in den Levels erzählt wird, das kann sich ja gern jeder durchlesen, aber das ist überhaupt nicht wichtig.
Ja.
So, das heißt, das funktioniert einfach als Koop-Story-Spiel perfekt.
Ja.
Und was man jetzt gesehen hat vom Fünfer, das sieht auch echt, wirkt ein bisschen so, finde ich, wie es Zweier zum Einser. Weil das Einser ja doch von der Farbpalette und so relativ gleich war und das Zweier dann erst gezeigt hat, schau mal, was wir noch alles können. Und das wirkt beim Fünfer, was man da jetzt gesehen hat, auch ein bisschen so. Und auch wieder jetzt aus technischer Sicht, Gears 4 ist in 4K mit HDR ein Vorzeigetitel auf der Xbox One X. Also dieser, was HDR ausmacht, dieses in dunklen Räumen helle Punkte zeigen. Mhm. Also diese ganze Dynamik in der Farbtiefe, das sieht so geil aus in Gears 4. Und das, wenn sie nochmal genauso hinkriegen, das reicht mir schon im Fünfer. Wird total cool, glaube ich.
Übrigens mein Tipp an der Stelle, falls ihr eine Xbox One X habt, also die 4K-Konsole, dann ladet euch auf jeden Fall mal Gears of War 2 und Gears of War 3 runter, denn die sind mit Xbox One X enhanced und laufen also in 4K und ich glaube auch in 60 Frames jetzt. Und da sieht man mal, also da kann man mal erkennen, wie gut die Artworks und die auch so die Texturen teilweise waren. Das konnte man damals in 27 gar nicht darstellen. Und da kommen jetzt erst die Details raus. Und Gears 3, ich glaube, es läuft in 30 Frames, sorry. Das ist das Einzige, was man dummerweise ein bisschen merkt. Gears 3 sieht so unfassbar gut immer noch aus. Und was das für ein Wahnsinnssprung von Gears 2 auf Gears 3 war, technisch, das ist ein Augenöffner. Also so cool Gears 2 auch jetzt dank dieser Updates aussieht, aber der Sprung, meine Fresse, war der Wahnsinn. Ich hoffe, dass sie irgendwann das nicht ganz so gute, aber immer noch sehr coole Judgment auch mal auf 4K hochheben. Genau wie es Halo Reach endlich mal verdient hätte. Aber ja, also das... Und ich finde, diese Serie, das ist auch echt... Also ich kann heute, das ist vor ein paar Monaten her, immer noch mal ein bisschen Gears of War 1 Ultimate Edition gespielt. Die sind so geil zeitlos. Also die machen sofort wieder Spaß und sofort wieder oh, geil hier reinbratzen in die Locust.
Super. Look, Mom, no face.
Ja. Schönes Ding. Damit bin ich durch mit meiner Liste. Bist du auch durch? Nee,
ich
hast
bin,
noch eins?
Ich bin fast durch. Ich habe eins noch. Da habe ich mich echt schwer getan, weil ich hatte eigentlich nur 9 Spiele auf der Liste. Ich hätte wahrscheinlich Layers of Fear 2 noch draufpacken sollen und vielleicht eins von den anderen auch noch. Aber dann dachte ich mir, ich packe eins noch drauf, auch wieder ein Sony-Ding, hast vorher eh schon gesagt, weil ich echt neugierig bin und das, obwohl ich weder ein Fan vom Chefdesigner bin, noch ein Fan von der Art, wie das vermarktet wird, aber gucken wir mal. Das ist ja so absurd und so bizarr, dass es ja von David Lynch sein könnte.
Ja.
Es ist leider nicht von David Lynch, von dem wäre es wahrscheinlich noch besser, aber Death Stranding bin ich jetzt trotzdem echt gespannt, vor allem, weil ich ja Metal Gear Solid verachte, weil ich nie mehr hinterherkommen würde. Und ich glaube, es ist eine Serie, die sich sehr lohnt, auch von der Lore, wenn man da mal das alles mal komplett erlebt hat. Da war es für mich immer zu spät. Ich fand das Gameplay immer scheiße.
Mhm.
Aber Death Stranding ist jetzt so ein Neuanfang. Allein, ich frage mich, wie der es schaffen will, alles, was bisher da an Teasern und Ausschnitten und so zu sehen war mit Mads Mikkelsen und Guillermo del Toro und wie heißt der Dings halt, wo man sich den Namen nie merken kann.
Der ja, auch, und darauf, den Namen sollte ich mir jetzt gemerkt haben, oder was?
Der halt aus Walking Dead. Der
ach so, auch, ja.
Der Hauptcharakter und mit dem Baby und mit diesen komischen unsichtbaren Fußstapfen und dann mit dieser komischen Sonde und mit der Frau und mit weiß der Geier, und dann läuft er mit diesen Kisten auf dem Rücken durch diese komische isländische Landschaft oder was das ist. Das passt alles überhaupt nicht zusammen und deswegen bin ich echt neugierig. Entweder das wird voll der Geniestreich oder das wird der größte Scheiß. Und ich will es auch gar nicht spielen, aber ich will es unbedingt im Let's Play dabei sein und so. Da muss ich, glaube ich, Michi mal fragen, weil der will das bestimmt spielen.
Ja,
und der ist halt voll der Kojima-Kenner und das würde ich mir tatsächlich gern als Beifahrer mit anschauen, weil selbst wenn es ein Oberscheiß ist wie Deadly Premonition und so, dann gibt es so viel Raum, da mitzublödeln und das ganze Absurde irgendwie zu kommentieren. Und optisch ist es ja super. Und gucken wir mal.
Ich glaube,
es könnte sowas ganz Absurdes, Bizarres, Merkwürdiges werden. Und egal, ob das gut oder scheiße wird, ist mir völlig wurscht. Das wird als Let's Play eine coole Kiste.
Ich glaube, das wird am Ende sinnvoller alles zusammenpassen, als es jetzt durch dieses zerstückelte Veröffentlichen wirkt. Ich glaube, das ist am Ende weniger merkwürdig, wenn es seine Welt so schließt, als es jetzt wirkt, dadurch, dass wir immer nur so diesen winzigen Ausblick bekommen. Und wenn du das Gesamtwerk siehst, dann ist es alles irgendwie schlüssiger, als man jetzt vielleicht dem unterstellen könnte.
Oder es wird die dritte Twin Peaks Staffel, nämlich, dass man die ganze Serie über versucht, das alles zusammen zu puzzeln und wer ist jetzt das wieder und was haben die jetzt da und was ist da jetzt los und das passt jetzt alles überhaupt nicht zusammen und am Ende stehst du da und denkst dir, der Fucker, ich mache mir jetzt hier 18 Folgen lang einen Kopf und der denkt sich, ja, dann mach dir halt den Kopf. Ist mir doch egal, ich löse hier gar nichts auf. So.
Ist es wirklich so?
Es ist, also teils. Man hätte die, kurzer Exkurs schon wieder, aber man hätte bei der dritten Twin Peaks Staffel, kannst du die Hälfte weg rausschneiden und hast dann eine geniale Hälfte und dann noch einen Haufen Trümmer. Aber gerade weil die mit drin sind, geht dir das nicht aus dem Kopf die ganze Zeit. Wenn du die ganze Zeit denkst, da muss doch... Und das muss doch was zu bedeuten haben und da müssen sie sich doch was dabei gedacht haben. Das muss doch irgendwie zusammenpassen, keine Ahnung. Und wenn der Stranding so wird, dann Dankeschön.
Ja, das war unser Ausblick, unser später Ausblick auf das Jahr 2019.
Aber der beste Ausblick.
Ja, ich glaube auch, weil wir haben halt diesen ganzen offensichtlichen Quatsch mit Resi und Anthem und Far Cry und so übersprungen, weil es war ja so ein frontlastiges Jahr bis jetzt, auch wenn ein paar Sachen verschoben wurden, wie Anno oder so. Das haben wir gar nicht drauf, ne? Das ist nicht, beides nicht unsere Welt so doll, ne? Anno 1800.
Ich glaube, ich kenne mich, ich werde Anno 1800 so 2 Stunden lang total begeistert spielen und dann merken, dass ich von Wirtschaftskreisläufen trotzdem keine Ahnung habe. Da freue ich mich. Siehst du, das habe ich vergessen, das neue Siedler, falls es denn dieses Jahr kommt.
Yeah.
Da freue ich mich total noch drauf. Aber sonst, die jetzt, die Anfang des Jahres erschienen sind, die Spiele, also Resi 2, hätte ich wahrscheinlich mal spielen sollen.
Das vielleicht kannst du aber auch in 5 Jahren noch nachholen, weil es immer noch fantastisch
sein
wird.
Nachholen. Und alle anderen, also mich hat Metro jetzt nicht so gekickt, habe auch keine Zeit gerade dafür. Und Far Cry habe ich jetzt gerade mit 5er angefangen, da fange ich jetzt nicht das nächste auch schon wieder an.
Du musst aber erst ein 5er spielen, bevor
ja,
du
ja. Also spiele ich das 6er dann 2051. und ja, und Anthem.
Ja, Anthem kann man sich echt
das,
leider sparen.
Das muss man vielleicht jetzt auch nicht in seiner Gänze erlebt haben.
Naja,
aber gut.
Naja. Schade drum, ne?
Hab aber Spaß gehabt. Die 2 Mal, wo ich es gespielt habe, hat zumindest diese Koop ein bisschen geballert. Das war schon nett, aber mehr habe ich auch noch nicht gesehen und das reicht mir auch.
Also, lass es dabei, weil also ich finde, das Beste von Anthem sind die ersten 3 Stunden. Also danach merkst du so, ach so, mehr kommt da nicht, so mehr oder weniger.
Tja.
Das war's dann. Naja, mehr Zeit für andere Sachen und ihr habt ja jetzt gerade gehört, was das für Sachen sind, auf die wir uns da freuen. Das eine oder andere, wo es sich anbietet, wird es auch auf dem GameTube-YouTube-Kanal als Let's Play geben. Soweit wir das gestemmt kriegen zeitlich. Ihr kennt uns, wir sind leider immer ein bisschen zugedonnert. Aber sowas wie Layers of Fear 2 sollte sicherlich kein Problem sein, weil es auch ist halt ein von A nach B Spiel.
Generation Zero machen wir bestimmt
ja,
mal eine Session.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Hallo, das machen wir auf jeden Fall. Ich will meine Klamotten haben.
Na dann. Death Stranding kann ich mir auch gut vorstellen. Last of Us 2 bin ich mir auch sicher, dass Michi und Martin da wieder am Start sind, Ghost of Tsushima.
Und Gears bestimmt auch.
Gears im Koop bestimmt auch. Also es kommt einiges dieses Jahr auf euch zu, auch bei uns, vielleicht sogar mehr als im letzten Jahr, vielleicht aber auch nicht. Ihr wisst ja, wie wir mit Versprechungen sind, aber wir sind immer guten Mutes. Wenn euch das, was wir machen, immer noch gefällt, dann freuen wir uns über jedes Abonnement bei YouTube oder vor allem, wenn ihr Patreon werdet bei uns auf patreon.com/gametube.de. Da könnt ihr uns unterstützen. Je mehr ihr das tut, desto einfacher wird es für uns, mehr von dem
auch mal was Kram zu machen.
Zu machen tatsächlich.
Oder ja, den anderen Job mal etwas weniger machen zu müssen.
Das wird sich, kann ich vielleicht jetzt schon mal anteasern, fürs Jahr, im Jahresende wird es vielleicht ein bisschen mehr Zeit geben, zumindest auf meiner Seite, mehr für GameTube zu tun. Ich möchte jetzt da nicht zu viel versprechen, aber es könnte klappen.
Da kann ich ja nur lachen.
Warte mal ab.
Naja, also, da reden wir andermal drüber.
Da reden wir ein andermal drüber, schauen wir mal. So oder so, es wird ein tolles Jahr, glaube ich. Danke für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal bei GT Talk oder bei uns auf dem YouTube-Kanal.
Macht's gut. Tschüss. Ciao.